ich verstehe es auch wirklich nicht. Und ich finde auch nicht, dass ich mich dafür entschuldigen muss, weil das auch immer eine ungenaue Kommunikation deinerseits ist. Mal wird reingefeiert aus dem 30., mal rausgefeiert aus dem 29., mal ist der 28. des Stichtag, dann ist wieder an Silvester, Post-Geburtstag. Keiner weiß es, Moritz.
Nein,
niemand weiß genau, wann du Geburtstag hast.
Ja, ich bin Mysterium. Ich fälsche mein Geburtstag. Nein, ich habe am 30. Dezember Geburtstag, 1993. Also merkt ihr vielleicht, hinten 3, Anfang 3. So kannst du es dir merken. Mega Eselsbrücke. Und nein, also ich habe nicht am 28., nicht am 19., sondern auch nicht am 31. Geburtstag.
Ja, es ist auch schon wieder zu viel Kommunikation.
Du wirst mich hier nur ärgern.
Glaube dem Kommunikationsexperten, zu viele Wörter, zu wenig Inhalt. Aber gut, das ist ja Lebensmotto bei dir.
Ja, ja, ja. Ist schon gut.
Und damit herzlich willkommen zurück zur 125. Ausgabe unseres Formel 1 Boxentalks Lights Out. Mir virtuell gegenüber sitzt etwas kritisch guckend der Mann, der mehr als nur einen losen Gullideckel hat, Moritz Steidel.
Ja, hallo, servus aus Salzburg natürlich.
Servus.
Ja, du warst ja auch in Österreich, in der Alpenrepublik.
Ja, in der Alpenrepublik.
In Wien, in Vienna, wie war's?
Ja, schön. Wien immer eine Reise wert, wie jeder weiß. Ich hatte auch 2 Zwischenstopps in Salzburg, wo ich auch Aufenthalt hatte, aber leider wurde ich ja geflissentlich ignoriert. Ich stand da, hab auf dich gewartet und musste meinen Kaffeetschall dann alleine trinken. Ja.
Es gibt Menschen, die auch noch ehrlich arbeiten müssen an dem Freitag und auch an dem Sonntag teilweise.
Und es gibt dich, der dann einfach keine Zeit hat. Aber
nein, aber ich habe dir ja gesagt, eine Stunde später und ich hätte jeweils Zeit gehabt. Aber naja, ja. Es wird natürlich dann absolut nicht irgendwie der frühere oder spätere Zug gebucht. Damit sich das. Nee, das immer der frühere, so. Das. Ja, einfach damit, einfach aus Protest, damit man sich danach wieder beschweren kann. Und das ist das, was mich an dir extrem stört.
Man muss sagen, du musstest arbeiten, Freitag und Sonntag, denn wir hatten ein Rennwochenende in Las Vegas. Wer es nicht mitbekommen hat, dem ist dann auch irgendwie nicht zu helfen, denn das ist wahrscheinlich das Rennen der Saison gewesen, was die Strahlkraft angeht. Wir haben es letzte Woche mit unserem sehr geschätzten Co-Piloten, Ersatzfahrer, wie ich der sagen würde, Dani Gocci, Super Sub, gecovert in einer sehr schönen Folge. Also wer die noch nicht gehört hat, auf jeden Fall Hörempfehlung. Wir haben auch über die Sportler-Rankings und sowas gesprochen, aber ich gar nicht so viel über die alte Folge reden, nur ein kleiner Hörtipp. Es war der große Preis von Las Vegas, ihr habt ihn übertragen, deswegen durftest du schöne Frühschichten schrubben. Wer dich kennt, weiß, du bist eigentlich kein echter Morning Man, aber wie war's denn?
Ja, Rennstart war um 7 Uhr. Also ich glaube, es war für alle Beteiligten, egal wo, also ich war jetzt nicht vor Ort, sondern in Salzburg, irgendwie so eine künstliche Zeitzone. Vor allem aber für die vor Ort war es eine künstliche Zeitzone, weil Rennstart war am Samstagabend, Las Vegas Zeit, um 22 Uhr. Mhm. Das heißt, die hatten Arbeitsbeginn um, weiß ich, 18 Uhr, 18.30 Uhr deren Zeit, wo es eigentlich schon dunkel war oder gerade dämmerte. Und die haben dann bis tief in die Nacht gearbeitet. Und dann mit dem Jetlag war das natürlich interessant. Vor allem, man hat bis tief in die Nacht gearbeitet dann. Am Freitag war das erste oder das zweite freie Training erst um 4 Uhr, glaube ich, zu Ende. Bis man im Hotel ist, bis man im Bett ist. Dauert das ja auch. Bei uns ging es jetzt einigermaßen. Ich war am Sonntag bin ich um 3 in der Arbeit gewesen, sprich um 2 aufgestanden. Ja, das spürte man dann schon. Es hatte mehr was quasi von einem Nachtrennen, aber zu Tokio-Zeit, also zu Japan-Zeit. Ich fand es ein spannendes Experiment. Ich glaube, es war für alle sehr belastend, weil es war dann doch von allem neben der Zeitzone sehr, sehr viel. Sehr viel Show, sehr viel Event, aber auch ein sehr gutes Rennen.
Genau, also das ist, glaube ich, mal, bevor wir so in den Sportlichen auch reingehen oder als kleiner Disclaimer für den sportlichen Teil, der dann etwas später wahrscheinlich auch kommt, weil bei Las Vegas gibt's einfach auch viele andere Sachen zu besprechen. Es war ein richtig gutes Rennen, ein überraschend gutes Rennen, wie ich finde, auch weil die Strecke, finde ich, gut funktioniert hat. Das war jetzt auch nicht komplett abwegig, weil das Streckendesign ist ja auch State of the Art. Ja, was das Thema Entertainment und Arbeit dabei angeht im Nachhinein, gibt's jetzt natürlich 2 Sachen. Das eine ist, klar, ich meine, das ist sehr anstrengend. Viele Menschen arbeiten aber auch Nachtschichten durch und so weiter und so fort. Ich weiß, in die Richtung wolltest du jetzt gar nicht, aber das muss man natürlich trotzdem auch irgendwie sagen.
Muss man auch mal bedenken, das hast du recht.
Also insofern voll, hält mich jetzt, recht, das, ja? Genau, ja, das Mitleid hält sich jetzt einigermaßen in Grenzen, aber natürlich als Faktum ist es auf jeden Fall etwas, worüber man sprechen muss, wenn freies Training um 4 Uhr morgens vorbei ist. auch unfreiwillig. Ja. Vielleicht covern wir mal ganz generell die gesamte Atmosphäre und den Vibe von diesem Las Vegas Grand Prix jetzt im Nachhinein. Und ich würde da ganz gerne mit dem Zitat reingehen vom Weltmeister, von Max Verstappen, der gesagt hat, das ist 99% Show und 1% Sport. Er meinte es nicht so despektierlich auch, sondern einfach auch wirklich als Feststellung. Ich würde es jetzt nicht ganz so drastisch sehen, aber trotzdem merkte man, finde ich, schon auch, wenn man nicht vor Ort war, dass ein ganz großer Fokus auf diesem Event außenrum lag. Ja. Und es wirkte schon auch sehr angestrengt teilweise. Beispielsweise diese Fahrerparade, dann das Boxing-Ring-Ansagen und sowas. Ja. Da gibt es ein ganz geiles Video von Checo, wie er so daneben steht und nicht, was soll ich jetzt hier machen? Wie hast du das denn so wahrgenommen? Also findest du, weil es ja schon so sich andeutet, dass das eigentlich State-of-the-Art Formel 1 sein wird, also die wollen es eigentlich immer mehr in diese Richtung, auch auf anderen Strecken haben sie ja auch angedeutet, bringen. Findest du das gut? Macht es Spaß? Jetzt mal ganz objektiv betrachtet. Oder war es dir ein bisschen too much?
Also bevor ich auf die Frage eingehen möchte, vielleicht auch nochmal auf Max Verstappen eingehen, weil ich meine, er ist Weltmeister und deswegen sollte seine Stimme auch gehört werden. Bei Verstappen sollte man aber vielleicht ein bisschen berücksichtigen, dass er sich eigentlich immer beschwert, wenn es nicht um Sportliche geht. Deswegen verpufft es so ein bisschen. Ich habe deswegen aber eine kleine Collage, die die Kolleginnen und Kollegen von ESPN F1 auf Instagram zusammengestellt haben, mit seinen besten Sprüchen dieses Wochenende. Mal möchte ich gerne vorlesen. Ich übersetze jetzt nicht. Ich nehme mal oder gehe mal davon aus, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einigermaßen gut Englisch verstehen.
Du musst aber auch jetzt gut aussprechen, deine englischen Quotes.
99% Show and 1% Sporting Event. Ja. Dann, we are just standing up there, looking like a clown, über die Eröffnungsfeier. Dann, if I was a fan, I would tear the whole place down, weil am Freitag ja die Fans gehen mussten. Ja. Und dann 200 Dollar Gutscheine für ein Merchandise bekommen haben. Also Entschädigung. Dann, Monaco ist Champions League. This is National League. Meinen Kollegen,
das habe ich gar nicht mitbekommen.
Niederländischen Kollegen hat er wie Eredivisie gesagt. Also er war eine ordentliche Liga. Und dann ein letztes. Most just come to have a party, drink, see a DJ, and I can go to Ibiza and get completely shit-faced. Also er meint, man kann auch woanders Party machen.
Ja.
Deswegen, ich sage ja, ich hatte auch das Gefühl, das Event wird größer als das sportliche Spektakel, aber Gott sei Dank war das ein wirklich spannendes Rennen. Matthias Lauda, unser Experte bei Servus TV, meinte sogar, der spannendste der Saison, fand ich jetzt nicht, aber es gehörte auf jeden Fall zum besten Drittel der Saison, das auf jeden Fall. Ich fand es aber auch zum Beispiel bei der Podiumszeremonie. Dann werden wir von Start und Ziel, also an den Boxengassen, zum Bellagio Hotel gefahren. Die fahren, glaube ich, gefühlte 10 Minuten hin in einer Limousine, geben dann die Interviews, dann macht er Boom, Boom, Boom an dem Brunnen und dann werden die zurückgefahren, um auf irgendwelchen Podesten die Sieger zu halten. Ich finde es zu viel, aber weiß nicht, zum Glück war das Rennen halt auch sportlich gut. Ich glaube, wäre das auch sportlich peinlich gewesen oder langweilig gewesen, dann hätte es Probleme gegeben. Die Frage ist halt, wie das mit dem Freitag, ich meine, das geht ja nicht. Freitag die billigsten Tickets, die Zuschauerinnen und Zuschauer zahlen da auch noch viel Geld. Einige konnten sich nur den Freitag leisten und mussten dann die Tribünen verlassen, weil die Security-Kräfte in den Feierabend mussten. Das ist halt doof, ne?
Ja, total. Bevor wir da ganz konkret auch noch drauf eingehen, vielleicht auch von mir noch so das Gefühl. Ich meine, HörerInnen dieses Podcasts wissen, dass ich jetzt kein Riesenfreund von amerikanisiertem Sport bin, obwohl ich, wie du ja richtigerweise immer feststellst, die NFL ganz cool finde. Ich finde halt, dass man in diesem Event sehr, sehr stark eben, da haben wir letzte Woche auch drüber kurz gesprochen, die digitalisierte Version gesehen haben. Mhm. Also ich meine, Show ist immer, es gibt immer großes Event außenrum. In diesem Event war es aber, oder bei diesem Grand Prix war es aber eben so, dass es sehr, sehr stark auf Bildmächtigkeit ausgelegt war, ja. Und das fand ich anstrengend, einfach weil auch wahnsinniger Content Overload war und kaum Quality dahinter, sondern sehr viel Quantity, typisch amerikanisch halt. Und dann kommen wir auch, glaube ich, zu diesem Freitagsthema, der Fan, wie wir ihn kennen oder wie wir sind als Fans, ist einfach nicht die Zielgruppe. schon gar nicht der Fan vor Ort und auch dann eben nicht so dieser klassische Motorsport-Fan aus Europa im Zweifel oder eben auch ältere Motorsport-Fans. Das ist aber etwas, was jetzt auch die Formel 1 nicht für sich alleine gepachtet hat. Das macht die FIFA ja nicht groß anders mit ihren Weltmeisterschaften. Genau, ja, die sowieso nicht, aber amerikanischer Sport hat da eh eine andere Herangehensweise. Aber dafür, dass es eigentlich ein europäischer Sport war, mal ist es natürlich schon auffällig, wenn jetzt eine amerikanische Firma wie Liberty, den halt so vereinnahmt. Aber ich möchte hier auch nicht als Eurotard, wie ich häufiger lesen durfte auf Social, rüberkommen. Ich akzeptiere das auch, ja. Also Formel 1 war immer auch ein Zirkus, dementsprechend muss man es jetzt auch nicht übertreiben. Genau, aber konkret der Freitag, das ist natürlich dann schon ein Auswuchs, der so nicht geht. Ich denke, das ist denen aber auch bewusst. Also es war ja jetzt nicht so, als wären sie da besonders happy drüber gewesen. Mal ganz grundsätzlich, um mal aufs Wesentliche zu kommen, ist es natürlich ein No-Go, wenn ein Gullideckel hochfährt bei einem Auto, das 350 km/h fährt. Da hätte es richtig, richtig übel ausgehen können. Mhm. Ich will auch gar nicht wissen, was für ein Rückenleiden der Carlos Sainz danach hatte, weil alle, die mal, du bist da ja einer, der das immer macht, der mit Vollgas über so eine Bodenwelle rast, der weiß, dass sowas sehr wehtun kann. Ja. Also das mal ganz grundsätzlich, da fand ich auch die Kommunikation außenrum ein bisschen interessant, so Toto Wolff-mäßig. Ja, ist eigentlich ja völlig irrelevant. Worüber reden wir hier? Nee, finde ich nicht irrelevant. Stell dir mal vor, das passiert in Spa, was dann für ein Theater ist. Ja. Und ich konnte Fred Vasseur da schon verstehen, der in der Pressekonferenz dazu relativ ungehalten war, als dann so versucht wurde, wieder auf dieses tolle Event zu lenken, wenn es eigentlich darum ging, dass sein Fahrer hier fast, also sorry, ich sag's so hart, wie es ist, auch hätte draufgehen können, auch wenn es ganz glimpflich ausgeht. Aber ja, das fand ich schon problematisch. Und das fand ich dann generell auch nicht so cool, dass bei aller Berechtigter, wir wollen das eventisieren, kritische Stimmen und auch so ein bisschen Einordnung und sowas sehr unerwünscht war. Also so, wir werden jetzt hier nicht anfangen, über den Grand Prix zu diskutieren. Und dann als letzter Punkt dazu mache ich das jetzt trotzdem. Mhm. Ich finde es für jemanden, ich habe mir auch ein paar Interviews von der durchgelesen, diese Legal-Chefin, die das ja hauptorganisiert hat, die immer wieder betont hat, was für ein Riesen-Event das ist und wie unfassbar aufwendig, dann finde ich es, sorry, sehr unprofessionell, wenn es keine zweite Schicht Securities gibt.
Ja, also, und das darauf zu reagieren. Unprofessionell, ich glaube, ja, okay, es war einfach nicht durchdacht.
Ja, gut, aber.
Aber ja, das wird beim nächsten Mal auch wahrscheinlich vorkommen.
Ja.
Glaube ich.
Das stimmt, ja.
Man muss natürlich auch immer bei allen negativen Sachen sagen, das ist das erste Mal. Und ich glaube, immer fast kaum einem ersten Grand Prix klappt alles immer hundertprozentig. Was aber immer hundertprozentig klappen sollte, ist die Sicherheit. Im Zweifel hat das dann ja da auch geklappt mit der Sicherheit, weil man quasi nicht die Zuschauer hat dort sitzen lassen wollen, ohne Security-Maßnahmen oder Marshals. Die Sicherheit auf der Strecke, das ist ein Thema, ja, absolut, das adressiert werden muss. Das ist auch Thema der FIA. Das verstehe ich, um den Folgepunkt zu machen, auch nicht, warum Carlos Sainz und Ferrari dann eine Strafe bekommen dafür, für etwas, wo die FIA verantwortlich ist. Jetzt kann man sagen, ja, man muss vielleicht diese Drain Covers, also die Gullideckel, vorher prüfen. Wird halt schwer bei einer Strecke, wo größtenteils auch öffentlich noch gefahren wird, neben oder davor und während den oder nach den Sessions, so.
Ja.
Und das muss man auch sagen, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ein Gullideckel hochgeht. Es ist in Monaco schon passiert, es ist selbst in Malaysia passiert, bei Romain Grosjean und in Baku in 2019 George Russell. Also es ist schon ein Thema auch an anderen Strecken. Aber ja, man sollte es vielleicht, gerade weil man sowas weiß, dass sowas passieren könnte auf einem Straßenkurs, sollte man es vielleicht doppelt und dreifach prüfen. Ich bin mir sicher, nächstes Jahr wird da kein Gullideckel mehr hochgehen. Aber ich bin vollkommen bei dir.
Genau, das ist auch wichtig. Ich finde, mir geht es jetzt auch nicht unbedingt darum, dass da was schiefgelaufen ist. Weil das ist einfach auch so, wenn Formel 1 fährt, wie du sagst. Mir ging es jetzt eher ein bisschen um die Art und Weise, wie dann teilweise damit umgegangen wurde.
Ja, also die Kommunikation. Die Formel 1 hat dann ja auch ein Statement rausgelassen. Da war, glaube ich, das Wort sorry stand halt noch nicht einmal drinnen.
Ja, genau.
Das ist halt so ein bisschen, was tut's denn weh, wenn ich mich dafür entschuldige? Es lief aber nicht perfekt. Punkt. Ich habe alles gegeben, das möchte ich ja nicht abstreiten. Es lief aber nicht. Entschuldigung, und fängt das Thema auch durch.
Ja. Dann kommen wir mal, glaube ich, zu dem, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, wir haben auch noch nie so lange rausgezögert, wer eigentlich gewonnen hat. Also für alle die, die es nicht mitbekommen haben. Max Verstappen gewinnt diesen großen Preis. Diese Saison,
ja.
Genau, vor Charles Leclerc und vor Sergio Perez. Wie immer diese Saison fast. ja, Max Verstappen fährt ein relativ souveränes Rennen, hatte
mit
aber schon...
Mit 5 Sekunden Strafe.
Mit 5 Sekunden Strafe.
2 gestartet und 5 Sekunden Strafe. Mann.
Ja. Mit einem lustigen Kommentar zu den Stewards, nämlich send them my regards, ja. Nach dem Motto, hat er nicht wirklich eingesehen.
Hat eine Strafe bekommen für die erste Kurve, wo er Charles Leclerc überholt hat und du gibst ja auch schon ein Zeichen.
Genau, dazu wollte ich nämlich was sagen, also genau wie du sagst, und ich finde, weil wir vorhin über Streckenlayout geredet haben, das finde ich richtig schlecht gelöst in dieser ersten Runde. Ja. Der zweite Platz hat einfach mehr Vorteile als der erste in Las Vegas.
Ja, oft so.
Ja, ist oft so, aber ist trotzdem, finde ich jetzt, wenn wir über dieses Rennen sprechen, ich meine, da kannst du jetzt nicht mehr viel machen, das Streckenlayout steht, außer
ja,
du drehst es um.
Ja, du kannst aber umdrehen, die Startaufstellung.
Ja,
denn gut. Ich weiß nicht, ob die heute noch die Markierungen drauf haben, ich glaube nein. Die werden abgerissen und geteert und ich glaube, as simple as that.
Ich würde eine Petition starten, schließt euch gerne an, die sagt, kein Grand Prix, in dem der Zweitplatzierte in die enge Spur hat beim Start. Also das ist einfach, da kannst du ja drauf setzen, dass ein Red Bull ein Ferrari immer abzieht beim Start. Außer er heißt Sergio Perez. Und ja, also fand ich auf jeden Fall interessant. Max Verstappen gewinnt dann dieses Rennen nach ein bisschen hin und her. Viel spannender aber fand ich tatsächlich den Kampf Leclerc gegen Perez. Erstmal Leclerc, heroischer Kampf, muss man wirklich sagen. Der Mann tut mir auch ein bisschen leid. Er erinnert mich auch manchmal ein bisschen an dich. So, er ist gar nicht so schlecht, aber es reicht halt nicht, weil er einfach immer einen besseren Max vor sich hat.
Der dreimal im Fahrgespiel verloren hat, genau.
Aber er kämpft wirklich immer wieder und es war schon geil, wie er Perez überholt hat. Perez, nicht das erste Mal diese Saison. Und wieder so ein Fotofinish. Ich meine, am Ende ist er jetzt Zweiter in der Konstrukteurswertung, dafür in der Fahrerwertung. Dafür muss man ihm gratulieren. Hat er auch selber erfahren, also all good. Ja, ist trotzdem irgendwie wieder nicht ganz so gut gelaufen.
Ich lese 2 Statistiken vor. Perez loses a place on the final lap for the second consecutive race. Stimmt leider. Und Perez scored his first podium since the last Red Bull 1-2 at Monza 7 races ago. Also klar, in Sao Paulo war es enger, aber er stand einfach nicht auf dem Podium. Aber es ist halt schon echt lange her, ne? September, Anfang September war das Rennen. Das ist jetzt 2,5 Monate her. Er ist eigentlich wieder auf dem Podium. Aber, und dann kommen wir wieder zum Positiven, er hat das Historische für Red Bull geschafft, was noch nie Red Bull geschafft hat. In insgesamt 4 und 3, in insgesamt 7 Fahrertiteln und 6 Teamtiteln, ein 1-2 in der Fahrer-WM. Und das kann mit einem, oder wird man Sergio Checo Perez nie nehmen.
Nee, wird er ihn nehmen.
Er sah ein bisschen alt aus in dem Manöver von Leclerc. Ich glaube aber, dass er echt überrascht war. Und hätte er dagegen gehalten, glaube ich, ehrlich gesagt, hätte es auch gekracht. Ja.
Nee, absolut.
Aber er hat sich schon eiskalt austricksen lassen. 2-mal.
Ja. Genau. Und dann haben wir die Top 3 Red Bull. Auch hier an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zu einer perfekten Saison. Muss man wirklich so sagen. Danach im Rennen ein paar interessante Plätze, die natürlich auch von der Strafe von George Russell profitieren, der insgesamt auf Platz 8 landet, hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Da wollte ich dezidiert drauf eingehen. Mhm. George Russell, wir haben es ja, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt gehabt, nach diesem Rennen kann man es auch noch mal so deutlich sagen, das ist schon eher eine gebrauchte Saison. Und die Aktion, wofür er auch die Strafe bekommen hat, dieses zur Seite drücken oder reindrücken, gegen Max Verstappen, glaube ich sogar, oder?
Genau.
Genau. Es war auch irgendwie wieder dämlich. Also ich verstehe das manchmal nicht, was da bei ihm vor sich geht. Ich weiß nicht, ob er da so PhD-Vibes von Bottas immer hat, dass er sowas macht, aber das muss nicht sein. Also er macht sich sein eigenes Rennen kaputt.
Er muss mir erklären, was PhD-Vibes sind.
Nee, wie sagt man denn da diese Post-Traumatic, ihr wisst, wovon ich rede, PTHD? Ich weiß es nicht mehr.
Na gut, auf jeden Fall Bottas-Vibes quasi, wolltest du sagen.
Ja, genau, ja.
Das ist auf jeden Fall die schlechteste Saison eines Mercedes-Fahrers seit 2012, als Rosberg 9. wurde, Schumacher 13.
Ja.
Es wird wahrscheinlich die erste sieglose Saison für einen Mercedes-Fahrer seit auch 2012 sein. Und bei Russell, den werden ziemlich die Leviten gelesen dieses Jahr. Irgendwie, als einzige, wo er gegenhält, ist im Qualifying-Duell gegen Hamilton. Und da steht es nämlich noch, glaube ich, ist das einzige noch offene Qualifying-Duell dieses Jahr. Da steht es 11-10 für Hamilton. Ansonsten ist Hamilton schon sicher Dritter in der WM, Russell sicher Achter in der WM. Und ohne Sieg, wie gesagt, also eine sehr, sehr gebrauchte Saison. Ich glaube, Full Focus und All Eyes on 2024 bereits.
Kann man so sagen. Ansonsten positive Notes, Esteban Ocon auf Platz 4 und Lance Stroll auf Platz 5. Stroll hat sich irgendwie auch so ein bisschen stabilisiert, habe ich das Gefühl, in den letzten Wochen. Mhm. Wie gesagt, jetzt eben Fünfter geworden, davor in Brasilien ja sogar.
Auch Fünfter.
Auch
Fünfter. In den USA, ja.
Genau.
Ja, und der ist von 19 gestartet, von 19 auf 5 und Ocon von 16 auf 4.
Ja.
Wirklich stark. Also vor allem Alpine hat das Wochenende über gesagt, dass sie quasi auch Setup-Änderungen haben, die sich komplett auf 24 konzentrieren. Deswegen war das Qualifying auch nicht so gut. Und ja, von 16 auf 4, gut, man hatte auch Safety Car. Ja, und Stroll auch stark, kann man nicht sagen. Alonso hatte ein bisschen Pech, der ist 9. geworden, weil er hat sich, was heißt Pech, er hat sich in der ersten Kurve gedreht. Das war sein Fehler, hat er auch zugegeben.
Ja,
gut, ich glaube, es geht mal ein bisschen bergauf für Aston Martin, aber schauen wir mal, wo das noch hinführt. Die ja jetzt einen neuen Investor haben, Minority Share. Die Gruppe heißt, jetzt müssen wir nochmal nachschauen, auf jeden Fall wollen sie auch mehr auf Vermarktung gehen und das Know-how und Knowledge von denen nutzen. Die Company heißt, jetzt geben sie mir, oh, gib mir bitte eine Sekunde, Arctos Partners.
Arctos Partners, ja.
Genau. Mal schauen, was da noch passiert und ob Aston Martin dadurch vielleicht nochmal den Sprint nach vorne macht, zumindest auf der Commercial Side.
Naja, und es ist insofern vielleicht auch interessant, wird man eben sehen, wie sich's entwickelt, ob durch diesen neuen Stakeholder, auch wenn es eine Minorität ist, vielleicht auch andere Akzente gesetzt wird, was die Fahrerpaarung angeht. Ja, also wenn halt Stroll nicht mehr die hundertprozentige Hoheit hat, sprechen auch andere mit rein und geben vielleicht Impulse. Vielleicht nochmal kurz zurück auf Las Vegas als solches. Ich fand die Kulisse schon bemerkenswert. Ich glaube, jeder, der das nicht so findet, der hat dann auch wenig Spielraum. Die Sphere fand ich interessant, wie sie bespielt wurde. Da haben wir ja auch letzte Woche ein bisschen gerätselt. Also es war eine Mischung aus Werbung und dann doch Entertainment-Punkten.
Oder aber auch Informationen. Da stand immer der Rennführer drauf und der Safety Car auf der Bande.
Genau, also das fand ich eigentlich ganz cool gelöst. Mhm. Auch den Strip, der ist natürlich beeindruckend. Ich habe trotzdem natürlich, das ist jetzt aber Nitpicking, zwei Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen, also die ich aber grundsätzlich mit Stadtkursen habe. Da kann man jetzt auch nicht viel machen, aber ich finde es trotzdem nicht so schön gelöst. Mhm. Sind diese Seitenbegrenzungen, diese Käfige, die da aufgebaut sind. Wie gesagt,
die Zäune.
Man erinnert sich an Guangzhou. Es ist völlig klar, dass das da ist. Das ist auch völlig, da gibt es nichts zu diskutieren. Ich finde es trotzdem nicht ganz so hübsch, weil man immer ein bisschen das Gefühl hat, die fahren in so einem Käfig. In so einem abgesonderten Bereich, in so einem Käfig, genau.
Und es sieht auch eigentlich ein bisschen aus wie Baku. Also,
ja, genau, ja. Oder
so untersichtig auch alles ist.
Ja,
ja, ich glaube, man muss die Tribünen einen Ticken höher bauen. Weißt, dass die Tribünen quasi so überragen, weil ich glaube, dann schaut es spektakulärer aus. Dann siehst du die Gebäude drumherum wieder nicht.
Es ist, genau, das ist halt so, entweder haben oder nicht haben. Ich komme halt ein bisschen aus der Generation, die noch so Need for Speed Stadtkurse gefahren ist, die dann natürlich offensichtlich ohne Realismus und ohne Zuschauer passiert sind. Ja. Aber das war halt geil, wenn du da durch Monte Carlo fährst oder durch auch Las Vegas, glaube ich, war damals mit dabei, dann fährst du halt direkt quasi am Caesars Palace vorbei und siehst den halt auch wirklich. Das ist in der Realität nicht so abbildbar. Wollte ich aber einfach nur mal so gesagt haben.
Aber sind wir mal ehrlich. Ich meine, die Rennen sind relativ langweilig dort, aber Spektakel oder die Bilder finde ich immer noch am geilsten in Monaco.
Ja, wollte ich genau das Gleiche gerade sagen, ja. Also das ist, weil es auch ein Tagrennen ist, das wäre nämlich der zweite Punkt. Ich finde, dass Nachtrennen inzwischen ein bisschen überschätzt werden. Also so von dem Entertainment-Ding. Ich finde nämlich, wenn man mal sich alle Nachtrennen anguckt, okay, Singapur, ich kenne es jetzt auch nicht anders, aber das würde ich jetzt mal so sagen, das ist halt das Nachtrennen. Bahrain, in Abu Dhabi ist es ganz nett, weil es halt so in den Twilight genau fährt. Aber ich finde Nachtrennen eigentlich gar nicht so geil, weil du siehst nicht so viel von der Stadt.
Genau, du siehst nicht so viel von der Stadt, außer halt die Billboard-Reklamen.
Ja.
Ich glaube aber, so ein Twilight-Rennen, genau das wäre das für Las Vegas. Dann hast du aber die Problematik wieder, wann startest du das? Wahrscheinlich 17, 18 Uhr. Und dann hast du ein Problem mit dem europäischen Markt. Es ist unfassbar schwierig, wie du es wendest. Ich bin gespannt, wann nächstes Jahr die Startzeit ist. Ich fände den Twilight-Rennen gut, aber ich sehe auch die Problematik bezüglich der Startzeit in Europa und weiß gar nicht, ob der Promoter das so will. also die Formel 1.
Ja, und dann gehen wir in die letzte Formel-1-Woche. Abu Dhabi ist dann eben, wir haben es gerade ja angesprochen, wie immer das Ende. Da freue ich mich ein bisschen drauf, aber wie halt leider auch häufig in Abu Dhabi geht es um nichts mehr.
Noch einen langen Vertrag als Saisonabschluss. Katar wollte das ja, aber Abu Dhabi, das ist ja auch dann, da kannst du mir als Geopolit natürlich auch erzählen. Also Katar und Abu Dhabi, da schaut man ja, wer ist größer, wer ist besser. Absolut, in Abu Dhabi.
Ich glaube, die schauen eigentlich nur, wer da mehr zahlt.
Richtig. auf jeden Fall in Katar haben wir ein tolles neues Paddock. In Abu Dhabi haben die einen Saisonabschluss auf Jahre gepachtet und bezahlt. Und früher hat man ja auch gesagt, ah, es ist der Glitzer- und Glamour-Grand Prix in Abu Dhabi. Ich durfte ja auch dort schon mal sein.
Ja.
Es ist wirklich schön, weil zum Saisonabschluss geht es nochmal ins Warme. Und es ist wirklich ein bisschen Glitzer und Glamour. Cool einfach. Es gibt da auch Show-Acts, aber nicht im Rahmen der Formel 1. Eva Max tritt
genau,
auf,
ja.
Tiesto tritt auf, Shania Twain tritt auf. Aber es ist, früher hätte man, ja.
Shania Twain ist auch so eine Moritz Steidel-Musikerin. Sorry. Ja, bitte.
Ja, oder Eva Max. Wie heißt das? Cute but Psycho, oder?
Ja, ich sing's jetzt nicht, aber ich weiß, wie es geht. Ja, die Ferrari Dome, ja. Ferrari World ist, glaube ich, dort, oder?
Ja, genau. Also früher hat man gesagt, wirklich auch so ein Glitzer-Glamour Grand Prix im Yas Marina Bay, da mit dem ganzen Yachten. Jetzt ist es einfach Standard und normal im Vergleich zu Las Vegas, stinkt es fast ab.
Ja. Ja, oder zu Miami im Zweifel. Also Miami ist, glaube ich, ja so der Gegenentwurf dazu.
Ja, und in Abu Dhabi war, es sind ja nie so die spannendsten Rennen dort gewesen. Man hat dann vor 2 Jahren bis zum Saisonfinale das Layout ein bisschen geändert, ob es jetzt so viel spannender wurde, man weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass regnen wird es dort eh nicht. Und schauen wir mal, wie es wird.
Was ich in Abu Dhabi, das vielleicht abschließend dazu immer cool finde, ist die Boxenausfahrt, diese Garage, Garagenausfahrt. Die hat was. Das gibt es nirgendwo anders.
Ja.
Das finde ich alleine, weil es einfach so Alleinstellungsmerkmal hat, ziemlich cool.
Ganz kurz, da hast du recht. Und zwar, weil es da mal links hochgeht oder weil man es schlechter sieht, gibt es auch ein spezielles Lenkrad. Das recherchiere ich jetzt nochmal nach, was genau am Lenkrad anders ist. Hat uns nämlich der Philipp Enge erklärt. Und cool. Das kann ich euch dann nächste Woche erklären.
Sehr schön. Nächste Woche ist dann wahrscheinlich, also jetzt ist in Abu Dhabi alles klar, in der Formel 1. Für nächste Woche ist dann wahrscheinlich auch endgültig alles klar in unserem Fragespiel. Denn ich habe letzte Woche mit dem unabhängigen Schiedsrichter Dani Gotti ja auch Punkte gemacht. Ich habe dich quasi wieder leicht outgeflankt, ein bisschen hier hinfort
gefahren. Outgeflankt, PTSD und Eurotard, also was du hast, alles an Anglizismen hier oder an englischen Wörtern.
Es ist Montag. Ja. Es ist Montag und wir haben einen Las Vegas Grand Prix hinter uns. Der hat ein bisschen abgefährt wahrscheinlich. Unser Fragespiel, in dem wir uns jeweils 2 Fragen stellen, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt 2 Punkte, die leichte gibt 1 Punkt. Es steht 28-23. Der Moritz kämpft und struggelt, aber es könnte eng werden. Du darfst dir deine Frage als erstes aussuchen.
Nochmal was, 31-23 steht's, ne?
Genau, 31-23. Ach ja, nee, stimmt, ich habe nämlich, ja, fair play. 31-23.
Schade.
Ich hatte noch die, ja, ich hatte die vom letzten Mal noch drin. Ich war auch ehrlicherweise im Kopf gerade ein bisschen irritiert und dachte mir so, hey, ich dachte, ich habe mehr Punkte Vorsprung.
Ich hab's.
Fair play, Moritz, sehr gut. Wenn man sonst nichts hat, dann hat man Fair Play.
Richtig. Das ist auch eine Lesson, die du vielleicht lernen solltest. die schwere Frage zuerst.
Jawohl, die schnellste Rennrunde beim Las Vegas Grand Prix dieses Jahr ist Oscar Piastri gefahren. Meine Frage ist, wir hatten ja schon mal 2 Las Vegas Grand Prix. Wer ist dort die schnellste Rennrunde gefahren? Also overall von den beiden.
Ja, aber das ist so vollkommen wurscht, da gab es noch nicht mal Punkte für, glaube ich.
Ja, aber mir wurde ja nachgesagt, dass ich Listenfragen noch mache. Es ist keine Listenfrage, es ist eine Knowledge-Frage. Es ist eine schwere Knowledge-Frage.
Du kriegst deine 3 Antworten.
Möchte ich jetzt keinen Kommentar zu abgeben. Ich gebe dir 3 Antwortmöglichkeiten. Ja. Vielleicht erschließt sich das ja dann. Michel Alboreto, Didier Pironi oder Alain Prost?
Alboreto.
Ja, das ist richtig. Und es kam wie aus der Pistole geschossen.
Yes, vielleicht sogar, weil ich es wirklich schon mal gehört hatte.
Soll vorkommen. Wurde auch ein paar Mal schon gezeigt, irgendwie auf, ich glaube, Sky, Insta, irgendwo wurde es auf jeden Fall gezeigt.
Schnellste Rennrunde hat.
Also wer halt damals die schnellste gefahren ist. 1:19.639, 1982, also bei der zweiten von 2 Ausgaben. Und der Michele ist Tyrell Ford Cosworth gefahren. Und Ken Experten Kimmel können uns jetzt sagen,
oder ja, Michelle ja, heißt. Ja, warte, wer hat nämlich Kimmel hat mir gestern im Kommentar besprochen. Mhm. Und wahrscheinlich kam das dann, deswegen haben wir es mir, wie heißt es, unterbewusst gemerkt.
Ja, Didier Pironi ist das im Jahr davor gefahren, die schnellste Rennrunde, aber 1,20 glaube ich oder sowas. Und Alain Prost ist die zweitschnellste Rennrunde 82 gefahren. Aber das ist zum Beispiel unnützes Wissen.
Na gut.
Du kriegst jedenfalls zwei Punkte dazu. Genau, richtig. Und dann steht es 31-25.
Richtig.
Ich krieg die leichte Frage.
Es war das 1100. Formel 1 Rennen. Wer gewann denn die Ausgaben 1000 sowie 900? Das ist derselbe Sieger. War das A, Sebastian Vettel? War das B, Lewis Hamilton? Oder C, David Hattrick, Max Verstappen?
Naja, also wir haben, sagen wir mal, im Schnitt 20 Rennen pro Saison. Das heißt, vor 5 Saisons war es nicht Max Verstappen. Und 900 dann auch nicht. Also wenn man sagt, 100 Rennen sind 5 Saisons, dann kann es nicht Max Verstappen sein, weil dann hätte er ja vor 10 Jahren schon was gewinnen müssen für die 900. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und vor 10 Jahren war 2013, da war natürlich Vettel groß und der Lewis glaube ich noch nicht. Und die tausendste Rennen war ja dann wahrscheinlich so 2018 und das hat wahrscheinlich Vettel auch gewonnen mit Ferrari. Ich sag Sebastian Vettel.
Das ist leider falsch. Lewis Hamilton.
Ah, nein!
Ja, Lewis Hamilton hat das 1000. Formel 1 Rennen gewonnen, das in China war, 2019.
Stimmt, ja. Stimmt.
Gut, diese Saison gab es eh fast kaum andere Sieger als Lewis Hamilton. Und das 900. Formel 1 Rennen hat eben auch Lewis Hamilton gewonnen und das war in 900. Formel 1, 900, da schaue ich jetzt nochmal nach, 2014
das muss, ja.
Mhm. Bahrain, das war das Duell Lewis gegen Nico.
Gut, leider keinen Punkt für mich, es steht weiterhin 31-25 und du kriegst noch deine leichte Frage. Und zwar, Charles Leclerc, eine gewisse Tragik hat er ja mit sich, weil er relativ häufig diese Saison schon Chancen auf die Pole Position hatte. Aber er ist wieder nicht Sieger geworden. Ich glaube, das 5. Mal diese Saison. Meine Frage an dich ist, welcher Fahrer in der Formel 1 Geschichte hat denn die meisten Pole Positions ohne Sieg? Also ohne darauf folgenden Sieg. Ist es A, Ayrton Senna, B, Lewis Hamilton oder C, Charles Leclerc?
Sag nochmal.
Ayrton Senna, Lewis Hamilton oder Charles Leclerc?
Charles Leclerc.
Das ist falsch. Das ist tatsächlich Lewis Hamilton. Der ist 43 Mal auf die Pole gefahren, ohne danach zu siegen.
Ah, okay.
Und Ayrton Senna ist Zweiter mit 36. Mhm. Dann kommen noch ein paar andere. Und dann irgendwann kommt Charles Leclerc. Ich wundere mich darüber, dass du da so weit daneben schießt und würde dir eigentlich noch einen Punkt abziehen. Gut, es bleibt beim 31-25.
Ja, ich habe jetzt auch ähnliche Frage an dich, und zwar zum 12. Mal in Folge schaffte Charles Leclerc wieder nicht an den Pole Position in einen Sieg umzuwandeln. Mhm. Wer liegt in dieser Statistik mit 13 Malen und damit als Rekordhalter vor ihm? Ist das A, René Arnoux, ist es B, Rubens Barrichello oder ist es C, Valtteri Bottas?
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Ja. Zum 12. Mal in Folge schafft es Charles Leclerc wieder nicht eine Pole Position in einen Sieg umzuwandeln. Okay. Wer liegt in der Statistik mit 13 Malen und damit als Rekordhalter vor ihm? A. René Arnoux, B. Rubens Barrichello oder C. Valtteri Bottas?
Okay, ich verstehe. Ja. Witzig, dass wir da eine relativ ähnliche Stoßrichtung hatten, was die Fragen angeht. Na gut, also den ersten kenne ich nicht, deswegen würde ich ihn jetzt nicht nehmen. Valtteri Bottas. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der so oft auf die Pole gefahren ist. Ich glaube, der wurde oft Rennsieger zwischenzeitlich mal, wenn ihn halt Lewis vorbeigelassen hat oder so. Aber
so wie ich denke, ich weiß.
Genau. Ich würde jetzt mal eine These aufmachen und sagen, ich glaube, Valtteri Bottas ist nicht mehr als 5-mal Pole Position gefahren.
Du musst aber hier keine Thesen aufmachen, sondern einfach die Frage beantworten.
Ja, genau, okay. Und Rubens Barrichello kann ich mir schon eher vorstellen, weil er natürlich schon auch in einer sehr erfolgreichen Ferrari-Zeit gefahren ist. Ja. Für alle jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, Rubens Barrichello ist der Sergio Perez der Nullerjahre. Und ich glaube, Ich glaube, Rubens Barrichello.
Nein, das ist leider falsch. Es ist René Arnoux.
Ah, doch, ja, okay. Schade.
Schwingst du deine Reden und leider falsch.
Gut, es bleibt beim 31-25. Ich habe immer noch einen satten Vorsprung, den du nicht in einer Runde aufholen kannst. Wir haben noch eine reguläre Folge, wir haben mindestens noch eine Weihnachtsfolge, wir haben noch eine Recap-Folge und wir haben wahrscheinlich noch eine andere Folge, mal gucken. Also du hast noch genug Gelegenheiten. Ja. Das Fragespiel, liebe Freunde, bleibt auch über die Formel 1 hinaus spannend.
Absolut. Ich wollte kurz noch was zu René Arnoux sagen. Und zwar habe ich gerade auf Wikipedia gelesen. Ich lese aber mal vor. Anfang 1987 war Arnoux auch abseits der Rennpiste schnell unterwegs. In einer mittelfranzösischen Kleinstadt, wo 60 km/h erlaubt waren, raste er mit 242 Stundenkilometern durch eine Radarkontrolle und musste seinen Führerschein abgeben. What the fuck? Das ist einfach viermal so schnell.
Ja, das ist
und wahrscheinlich 60
bis heute nicht.
Nee, also sorry. Ich meine ja auch, also ich fahre auch gerne schnell, aber das ist ja wirklich.
Wobei ich mich da, also ich will jetzt hier keine Täter-Opfer-Umkehr quasi betreiben, aber ich frage mich schon, was ist das für eine Straße gewesen, wo man 60 fahren darf, aber man auf 230, 220 hochbeschleunigen kann. Also das, so eine reguläre Landstraße, da schafft man das ja eigentlich nicht so schnell hoch zu beschleunigen. Aber gut, ich weiß auch nichts von französischer Verkehrsführung.
Wenn du Ferrari hast oder so.
Ja. Ich weiß, dass wir uns nächste Woche wieder zusammenrufen für den großen Preis von Abu Dhabi, quasi der Saisonabschluss. Wir machen dann, wie gesagt, noch einen Saison-Recap. Wer das nicht verpassen möchte, der sollte uns folgen auf allen auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, darauf wollte ich hinaus, Deezer oder Apple oder alle anderen. Und auch auf Instagram, Moritz.
@lightsout_f1boxentalk.
Wunderbar. Damit bist du quasi in dein persönliches Wochenende entlassen.
Danke.
Und wir sprechen uns zwischenzeitlich noch, bevor wir dann uns in Persona sehen. Ja, da freue ich mich schon drauf.
Ich auch.
Küss die Hand.
Okay, bitte.
Ja, du hast die berühmten letzten Worte.
Ja, richtig. Und auch da möchte ich nochmal ein Zitat heute vorlesen, und zwar von Max Verstappen, der sagte, es war ja im Endeffekt eben ja versöhnlich, dann als er gewonnen hat, hat auch Viva Las Vegas von Elvis am Funk gesungen, aber er meinte am Samstag, when I was a little kid, it was about the emotion of the sport I fell in love with. And not the show of the sport around it. As a real racer, the show shouldn't really matter. You know what I need? Want you to see everything, want you to see all of the light.